Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 21. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Der ukrainische Präsident, ein Diktator, die angegriffene Ukraine, der Aggressor und die Verbündeten in Europa, defizitäre Demokratien, die den Volkswillen ähnlich unterdrücken wie einst die Sowjetunion. Während im Osten Europas der Krieg weitergeht, ist seit der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende klar, in seinem bisherigen Verbündeten in Washington hat Europa so etwas wie einen neuen Gegner. Während Deutschland noch in der Grippewelle und im Wahlfieber feststeckt, reagieren andere Europäer auf die neue Lage. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat gerade ein massives Aufrüstungsprogramm angekündigt. Die Ausgaben für Rüstung steigen dort unmittelbar auf 3,2% des Bruttoinlandsproduktes und sollen demnächst Richtung 5% gehen. Herr Mölling, die Wahlkämpfer in Deutschland, so hat man den Eindruck, halten sich noch recht bedeckt zur Frage, was das alles für Deutschland bedeuten wird. Ab dem 24.02., ab dem Tag nach der Bundestagswahl, müssen wir in ähnlichen Dimensionen denken und handeln wie die Dänen? Und was bedeutet das dann konkret?
Ja, also ich fange wahrscheinlich mal mit einem Cliffhanger an. Wir sind gerade dabei, es zu rechnen, was es bedeutet, wenn die USA ihre Verteidigungskapazitäten zurückziehen. Da gibt es eine Menge, was man an Soldaten braucht, aber auch was man an Material braucht. Aber man muss vor allen Dingen sich politisch und militärisch neu organisieren. Ne? Also es ist nicht einfach mit dem Kaufen von Waffen getan. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man vorweg schicken muss. Aber ja, der 24.02. ist der Tag, an dem im Grunde genommen alle demokratischen Parteien vor die Presse treten müssen und sagen müssen, egal wer hier jetzt in Zukunft regiert, also wie die Regierungsverhandlungen ausgehen, die Koalitionsverhandlungen ausgehen, wir werden folgende Dinge A, B, C und D auf alle Fälle auf den Weg bringen, da sind wir uns einig, inklusive der Erhöhung des Verteidigungshaushaltes, nicht nur die Ukraine zu unterstützen, sondern auch die Sicherheit Europas zu gewährleisten. Denn diese beiden Punkte sind mit den Entwicklung der letzten 2 Wochen einfach ganz nah zusammengerückt, nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich, dass wir jetzt auf einmal beides gleichzeitig machen müssen. Wir wissen noch nicht, wo die USA hin schlittern, aber eines ist klar, weil die Aussagen so unterschiedlich sind und so viel Unsicherheit mit sich bringen, kann man sich auf die amerikanischen Zusagen, vor allen Dingen auf den Artikel 5 des NATO-Vertrages, die Bündniszusagen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr voll verlassen und uns läuft im Grunde genommen jetzt die Zeit davon.
Die Amerikaner fallen als verlässliche Alliierte aus. Das ist so, glaube ich, die Quintessenz von München, auf die sich alle einigen können. Auch wenn ja das Angstszenario, was im Vorhinein diskutiert würde, dass da in München jetzt konkrete Schritte für amerikanischen Truppenabzug aus Europa angekündigt werden. Das ist ja zunächst ausgeblieben. Andererseits berichtet die FT, dass bei den Verhandlungen, die diese Woche in Riad ja stattfanden, erstmals seit Jahren direkt zwischen Russland und den USA, dass dort Russland den Abzug der NATO-Truppen an der NATO-Ostflanke gefordert hätte. Was ist aus Ihrer Sicht denn die größere Gefahr, dass die USA ihr militärisches Backing für die Ukraine und für die europäischen NATO-Staaten herunterfahren? Oder dieser Angang, auch den man ja in der Vance-Rede deutlich gespürt hat, dass die USA nun dabei sind, sozusagen die Demokratien der Alliierten direkt mit zu unterminieren und rechte Parteien zu fördern?
Na, ich glaube, der Punkt ist, die Frage stellt sich so tatsächlich nicht mehr, weil Vance jetzt gerade beides miteinander sogar verbunden hat. Ne? Also ich glaube, es war gestern, wo er gesagt hat, natürlich kommen wir unseren alliierten Verpflichtungen noch nach oder Hauptverpflichtungen, ne, muss man nochmal nachlesen, was das genaue Detail gewesen ist. Aber das ist, glaube ich, hier nicht wichtig. Das Detail wichtig ist, dass er gesagt hat, wenn unsere Demokratien in die gleiche Richtung gehen oder sozusagen wir die gleichen Werte verteidigen. Und das war ja auch schon die Kernbotschaft von Vance aus München, dass es im Grunde genommen um eine Art von Kulturkampf geht, oder man kann es anders beschreiben, die Frage, ob die Wertepartnerschaft noch da ist. Und er hat natürlich einen Punkt, ne? Denn diese Administration, und das muss man ganz klar differenzieren, es geht nicht um die USA, sondern es geht um diese Administration, es geht um Trump, Vance und ein paar andere Hardliner, die jetzt hier mit einer sehr ideologischen Agenda antreten. Für die ist das wichtig. Für die stehen auf anderen Werten, und von daher kann man sagen, die Wertepartnerschaft zwischen unseren Ländern mag vielleicht noch da sein, aber zwischen der Trump-Administration und unseren Ländern, die Wertepartnerschaft ist tatsächlich nicht gegeben. Und damit ist natürlich die Antwort auf sozusagen den anderen Teil der Frage, wenn diese Wertepartnerschaft nicht mehr da ist, was ist denn dann die Grundlage dafür, für einen amerikanischen Präsidenten zu sagen, ich treffe Entscheidungen über Leib und Leben amerikanischer Soldaten im Sinne europäischer Sicherheit? Das fällt nicht komplett weg, also wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, aber ich stelle mir das extrem schwer vor, warum man das machen sollte, weil es einfach inkohärent ist und es auch keine Attraktivität hat für Trump und für Vance, in Europa amerikanische Soldaten sterben zu lassen.
Ja, da kann man innenpolitisch dann in Amerika, jedenfalls mit der Klientel, wenig Punkte mitsammeln. Es hieß ja diese Woche, ist vielleicht auch ein Zeichen der großen Verunsicherung in Europa, an vielen Stellen, Putin könne die Korken knallen lassen oder Putin hätte da im Grunde genommen kampflos und ohne Verhandlungen viel gewonnen, weil Trump die Position Russlands übernimmt, weil er Zugeständnisse macht, bevor Verhandlungen beginnen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das wirklich so? Oder ist diese Trump-Regierung auch aus Moskauer Sicht im Grunde genommen genauso volatil, wie sie uns Europäern erscheint? Im Anschluss an die Gespräche in Saudi-Arabien hat Putin Trump ja fast gescholten und hat in einem Fernsehinterview gesagt, ein direktes Gipfeltreffen mit Trump, das der ja dringend möchte, das würde ja erst Sinn ergeben, wenn Trump für ernsthafte Ergebnisse bereit sei. Klammer auf, aus Putins Sicht ist er das offenbar noch nicht. Wie schätzen Sie das ein, wie das für Moskau im Moment zu übersetzen ist, was da aus Washington kommt?
Also ich glaube, für den Moment knallen in Moskau schon die Korken. Ne? Das ist nicht alles in trockenen Tüchern, aber es ist natürlich ein großes Opening für die russische Propagandamaschine, die jetzt wirklich aus allen Rohren schießt, mit all den Tricks, indem man sozusagen versucht, die Ankündigung oder Andeutung von Trump quasi immer mehr und mehr zu materialisieren, ne? Indem man Fakten schafft und indem man das so für sich positiv interpretiert, dass die USA quasi Russland enttäuschen würden, wenn sie dem jetzt nicht Folge leisten würden. Also sie haben eine völlig andere Dynamik in der öffentlichen Wahrnehmung. Das muss gar nicht der Gesprächsgegenstand gewesen sein. Aber hier wird im Grunde genommen eine Ideenlandschaft skizziert, wo die Diskussion steht, die Moskau immer weiter nach vorne treiben wird, ne? Und damit versuchen wird, auch dann bei unbedachten Aussagen des einen oder anderen da im Grunde genommen die Risse in der Allianz zu erweitern. Das ist, glaube ich, das, was man jetzt sehen wird. Und was da natürlich hilft, ist die Tatsache, dass die amerikanische Administration zum jetzigen Zeitpunkt mit Blick auf ihre Bürokratie nicht aufgebaut ist. Ne? Also dass das innenpolitische Bürokratieabbauprogramm trifft das aus, trifft sozusagen das Außenministerium der USA und auch das Verteidigungsministerium. Das heißt, diese Mikroarbeit, die jeden Tag mit Blick auf Abstimmung stattfindet, die findet auf einmal nicht mehr statt. Und da wird es auf einmal ganz einfach, Spekulationen als Realitäten anzusehen und sich zu vertun und damit im Grunde genommen die russische Propaganda immer mehr und mehr Realität werden zu lassen. Also da, das kann man alles noch anhalten. Also das ist die andere Interpretation. Trump kann natürlich, wie er das schon so oft gemacht hat, einfach sagen, ja, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Ich denke da heute anders drüber nach und so ist es halt. Und er ist auch mit Putin nicht immer gut Freund gewesen. Für den Moment sind sie Buddies. Ne? Und das kann relativ schnell wieder schief gehen. Das ist, glaube ich, ich will gar nicht sagen die einzige Hoffnung, aber es ist natürlich eine Hoffnung, die man haben kann. Aber nochmal, auf so eine Hoffnung sollte man sich jetzt gerade nicht ausruhen. Das haben wir die letzten 20 Jahre gemacht.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Die neueste Idee, Europa in die Vorderhand zu bringen und wohl auch getrieben von der Hoffnung, doch die Amerikaner, ohne die wir verteidigungsmäßig einfach auf absehbare Zeit noch nicht so gut auskommen, bei der Stange zu halten, ist ja nun etwas, was mit dem Wort Reassurance Force jedenfalls in Großbritannien bezeichnet wird. Ich habe mal nachgeschaut, was Reassurance auf Deutsch bedeutet und bin bei Beruhigung, Beschwichtigung gelandet. Keir Starmer will kommende Woche nach Washington fahren und diese Idee vorstellen. Worum geht's? Um eine Truppe von etwa vielleicht 30.000, die in die Ukraine entsandt werden sollen in absehbarer Zeit. Der Hauptfokus soll auf Luft- und Seeverteidigung dienen. Dabei sind wohl bisher außer Großbritannien auch Frankreich, Norwegen und Kanada. Und die Idee ist, dass das ein Einsatz sozusagen hinter der Front wird, dass die Ukrainer eine demilitarisierte Zone im Zuge eines Waffenstands weiter allein verteidigen müssten und dann sozusagen eben im Hinterland dazu diese europäische Truppe an mehreren Punkten positioniert werden könnte. Aber, und das haben die Briten und die Franzosen, die das ja gemeinsam jetzt besprochen haben, auch schon gesagt, ohne US-Backup wird es nicht gehen. Kann das irgendjemand beruhigen, beschwichtigen in Kiew, in Washington? Wie sehen Sie das? Oder ist diese Idee sozusagen von vornherein zum Scheitern verurteilt?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir denken da noch zu binär. Also sagen, ja, ohne die Amerikaner kann es nicht gehen. Das stimmt nicht. Es geht nur nicht ohne die Amerikaner zum gleichen niedrigen Risiko. Natürlich kann man Militäroperationen mit größerem Risiko durchführen, weil man die amerikanische Unterstützung nicht hat. Das wird dann einfach gefährlicher. Das ist das, was man ganz klar sagen muss. Das, was die Amerikaner zur Verfügung stellen, sind eigentlich 3 Dinge. Nämlich auf der einen Seite Feuerkraft, Aufklärung und Zieldaten und nukleare Abschreckung. Das sind die 3 wesentlichen Pfeiler, die Amerikaner so wertvoll machen in dem Zusammenhang. Firepower können wir ein bisschen ersetzen. Die ganze Aufklärungsgeschichte, das ist das Wichtige, denn mit der Aufklärung reduzieren sie ja das Risiko für ihre eigenen Truppen. Das ist der Punkt. Wenn das aber nicht da ist und man sagt, okay, das ist eine existenzielle Bedrohung, das ist ja so sozusagen die neue Drehung des, stell dir vor, es ist Krieg und du gehst und keiner geht hin. Ja, was passiert hat? Ja, dann kommt der Krieg zu dir. Ja, also you may not be interested in war, but war is interested in you. Und dann kommt er halt vorbei. Also wir haben dann diese Idee, man hätte eine Wahlmöglichkeit, so, oh, wir machen das einfach nicht. Die stellt sich in diesen Fragen nicht. Die kommt aus einer Zeit, als wir Konflikte an der Peripherie Europas gemanagt haben, als Europa in seinem Kern im Grunde genommen sicher gewesen ist. Ne? Und das ist noch zurzeit ein großes Problem in der Denke, dass wir da so eine Wahlmöglichkeit hätten.
Ein Trend, der sich auch in den letzten Tagen an verschiedensten Stellen abzeichnet, ist, dass Europa sozusagen nun, wo die USA in ihrer Verlässlichkeit dann zumindest nachlassen, sich nach neuen Optionen ausschaut und auch nach neuen Partnern Ausschau hält. Und etwas, was in den letzten Tagen, was auch auf der Sicherheitskonferenz zumindest diskutiert worden ist, ist ja das, was manche Leute die chinesische Option nennen. Also die Vorstellung, chinesische Friedenstruppen könnten eine Rolle spielen bei der Absicherung eines Waffenstillstands. Es gibt auch Signale aus Peking, die zumindest das in Erwägung mitziehen und signalisieren, da könne man drüber reden und drüber nachdenken. Ist das ein Hebel, den Europa einsetzen kann, um Washington zu signalisieren, guck mal, wenn ihr hier nicht ein Minimum zumindest weiter an Verlässlichkeit uns gebt, dann passieren vielleicht Dinge in Europa, die ihr gar nicht so gern wollt?
Ja, also vielleicht drei Gedanken dazu. Das erste ist, es gibt diesen wunderbaren Spruch, wer mit dem Teufel frühstückt, sollte immer einen langen Löffel dabei haben. Also das muss man sich sehr genau überlegen, was man da macht. Wenn man glaubt, man ist in der Lage, die Geister, die man dann da ruft, mit China unter Kontrolle zu halten, okay. Aber diese Idee, China ließe sich von uns instrumentalisieren und lässt das so geschehen, und verbindet das dann nicht mit, ne, machen wir total gerne, liebe Europäer, und dafür, und dann kommt eine lange Liste von Gemeinheiten, und auf einmal sind wir auf einem Pfad, wo dann auch Washington sagt, so, jetzt sind wir mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Also da wäre ich extrem vorsichtig. Es ist nichtsdestotrotz so, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gibt, einfach weil das pro-chinesische Narrativ und das anti-amerikanische Narrativ, zumindest mein Eindruck, ne, ich bin kein Soziologe, so aktiv in der deutschen Debatte und teilweise auch in anderen Debatten sind, dass es tatsächlich sozusagen positiv bespielt werden kann, dass man sagen kann, okay, ich kann wählen, und warum sollen wir uns, wenn die Amerikaner uns überfordern, warum sollen wir da nicht das Angebot aus Peking im Grunde genommen annehmen? Wir können es uns doch wenigstens mal angucken. Und natürlich schaut man nebenbei darauf, könnte ja sein, dass man damit auch verhindert, dass man hier jetzt auf einmal eine riesige Welle an chinesischen Produkten auf einmal auf dem europäischen Markt hat und dass uns die Wirtschaft hier im Grunde genommen zerstört. Das ist ja die andere Sorge, die man aufgrund der Zölle zurzeit hat. Also das heißt, wir haben ja nicht nur den Sicherheitsbereich, sondern auch den Wirtschaftsbereich, wo wir dann möglicherweise versuchen, so einen Kuhhandel zu machen. Also das wird eine sehr schwierige und gefährliche Geschichte. Es ist schön zu sehen, dass man im Grunde genommen hier so eine Art von Waage hat, die eben nicht nur zwei Arme hat, sondern drei oder vier Arme hat, und das sehr schwierig ist, das auszutarieren. Letzter Satz, wer auf alle Fälle zurzeit die Sektkorken knallen lässt, ist natürlich Peking. Das haben wir auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen. Der chinesische Außenminister, der hat ein Freudenfest abgefeiert, hat Liebesbriefe verteilt an alle Europäer, nachdem J.D. Vance eine Hassrede gehalten hat und keine Question and Answers zugelassen hat, kommt der chinesische Außenminister und kann natürlich im Grunde genommen eine Liebesbotschaft rund um Valentinstag überbringen. Besser kann es mit Blick auf Soft Power nicht laufen. Ne? Also herzlichen Glückwunsch, da hat die USA sich auch selber wirklich Freunde gemacht in dem Moment.
Ein anderes Land, was im Ukraine-Konflikt ja schon seit Anfang eine Rolle spielt, ohne dass wir das in Europa häufig in seiner Bedeutung wahrgenommen haben, ist die Türkei. Und interessanterweise genau in dem Moment diese Woche, als Trump öffentlich von Zelensky abgerückt ist, hat Erdogan so in etwa das Gegenteil gemacht, nämlich die Türkei öffentlich oder von Seiten der Türkei für die Türkei öffentlich ein Commitment zur territorialen Integrität der Ukraine abgegeben. Die Türkei, sozusagen am südlichen Ende dieser Krisenzone, Schwarzmeerregion, hat natürlich traditionellen Interesse, Russlands Einfluss in der Region einzudämmen. Dafür ist eine Ukraine, die weiter besteht und ein Machtfaktor in der Region ist, nützlich. Entsprechend hat die Türkei die Ukraine auch von Anbeginn des Kriegs unterstützt, auch mit Waffen. Sehen Sie, Herr Mölling, sehen Sie hier ein Potenzial für eine Kooperation auch zwischen der Türkei und Europa, was Europa bisher liegen lässt?
Ja, das sehe ich. Also wir haben uns da, glaube ich, so sehr eingelullt, in zu vielen Dingen Nein zu sagen, weil es unseren moralischen, normativen Ansprüchen nicht entspricht. Das stimmt, das kommt ein bisschen zu dem zurück, was ich eben mit Blick auf den Krieg gesagt habe. Sie können natürlich glauben, dass Sie sich dagegen entscheiden können, gegen die Partnerschaft. Dann entscheiden Sie sich aber vielleicht gleichzeitig für etwas ganz anderes, viel Schlechteres. Das heißt, ich glaube, man muss das durchdeklinieren. Die Türkei ist zumindest im militärischen Bereich ein wichtiger Faktor. Sie stellt die größten Landstreitkräfte innerhalb der NATO. Sie ist Teil der NATO. Sie schützt die NATO-Südostflanke. Klar gibt es den Konflikt mit Griechenland. Das ist, glaube ich, aber eher der Ansporn, diesen Konflikt weiterhin zu versuchen, im Griff zu halten, anstatt die Türkei sozusagen rauszuhalten. Jetzt geht es nicht um die Frage, kommen die in die Europäische Union? Das ist, glaube ich, eine Diskussion von gestern. Ja, also wir haben, glaube ich, noch viele Diskussionen von gestern, wo wir uns überlegen müssen, wie sortiert sich das vor dem Hintergrund einer anderen Landkarte eigentlich neu? Also das ist im Grunde genommen so, als ob sie so ein Steckspiel haben, was Kinder haben, und auf einmal passen die Kreise eben nicht mehr rein, sondern es passen nur noch die Dreiecke rein. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie das Holz, was wir in der Hand haben, anfängt, in diese Dreiecke reinzupassen. Ansonsten sind wir aus dem Spiel bei diesen Sachen. Das heißt nicht, dass man jetzt überall Liebesavancen machen muss, aber ich glaube, dass man tatsächlich neu auf die Landkarte drauf gucken muss. Und die Türkei spielt aus unterschiedlichsten Gründen in dem Zusammenhang eine Rolle, ob wir das wollen oder nicht. Und ich glaube, dann ist es besser, sie an unserer Seite zu haben, als sie gegen uns zu haben.
Sollten wir uns vielleicht in einer anderen Folge auch nochmal etwas mehr im Detail anschauen. Für heute erstmal vielen Dank für das Gespräch, Herr Mölling.
Vielen Dank.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es, wie gewohnt, am kommenden Freitag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.